Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Mitleid, Barmherzigkeit, Vergebung. Besteht da irgendwo ein Zusammenhang zwischen diesen Qualitäten? In der Welt findet man diese Charakteristika nicht. Aber in Gottes Kirche muss es anders sein. Als wahre Christen müssen wir diese Qualifikationen haben, müssen wir alles dies manifestieren. Wir haben da gar keine andere Wahl. Und wir werden heute auch sehen, wie wir das tun können und warum wir uns unterscheiden müssen von der Welt, in der, wie ich sagte, Barmherzigkeit, Mitleid, Vergebung kaum, wenn überhaupt, zu finden sind. Fangen wir damit an, zu sehen, was Gott über die Welt zu sagen hat. Und wir finden eine Stelle in Hosea, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Hosea, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und ich lese heute von der revidierten Lutherbibel 2017. Höret ihr, Israeliten, des Herrn Wort. Der Herr rechtet mit denen, die im Lande wohnen, denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande. Nun, die englische King James Bibel übersetzt, es gibt keine Wahrheit, Barmherzigkeit und Erkenntnis Gottes im Lande. Die Elberfelder-Bibel schreibt auch von Gnade hier. In Vers 2, sondern Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhand genommen und eine Blutschuld kommt nach der anderen und darum wird die Erde dürre stehen und alle ihre Bewohner werden dahin welken und auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer, die werden weggerafft. Also wir sehen, dass es Gott keineswegs egal ist, dass es keine Treue oder keine Wahrheit, auch in unserem Gerichtswesen, und keine Barmherzigkeit und keine Liebe oder Erkenntnis Gottes im Lande gibt, in der Welt gibt. Aber wie ich sagte, für wahre Christen darf das hier nicht zutreffen. Da müssen andere Perspektiven angewendet werden und so ist es auch der Fall, dass Gott uns zum Beispiel in Sacharja Kapitel 7, die Verse 9 bis 10, Folgendes sagt. Sacharja Kapitel 7, und die Verse 9 und 10. So spricht der Herr Zebaoth, richtet Recht, und denn jeder erweise seinem Bruder Güte, die King James Bibel schreibt, Mitleid und Barmherzigkeit. Und hier wird jetzt zum Ausdruck gebracht, wie man das tut, wie man Mitleid und Barmherzigkeit zeigt. Bedrückt nicht die Witwen, die Waisen, die Fremdlinge und die Armen, und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Hier wird also Bezug genommen auf die Kirche Gottes. Wir sollen gegenüber unseren Geschwistern nichts Arges in unserem Herzen denken. Und diese gleiche Ermahnung, diese gleiche Aufforderung, dieses gleiche Gebot findet sich im Neuen Testament. In 1. Petrus Kapitel 3 und die Verse 8 und 9. 1. Petrus, Kapitel 3 und die Verse 8 und 9. Und hier wendet sich Petrus ganz klar und eindeutig an die Kirche. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Und wie tut man das? Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Hier wiederum auch die richtige Perspektive anwenden. Wir sollen segnen, weil wir von Gott gesegnet werden. Eine weitere Aussage findet sich in Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Kolosser Kapitel 3. Und angefangen in Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld oder auch Langmut und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Sehen wir hier den Zusammenhang zwischen Vergebung, zwischen Mitleid, zwischen Barmherzigkeit. Alle diese Dinge gehören zusammen. Man kann nicht das eine haben ohne das andere. Eine weitere Stelle in Hosea, kehren wir zum Buch Hosea zurück, und in Kapitel 12, Hosea Kapitel 12, und lesen wir Vers 7. Da heißt es hier in der revidierten Lutherbibel 2017, du wirst mit deinem Gott zurückkehren, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Aber die Lutherbibel 2009 übersetzt, kehre zurück zu deinem Gott, halte oder übe Barmherzigkeit und Recht. Wenn wir uns Gott wieder nähern, weil wir vielleicht zunächst einmal ein bisschen abgeglitten sind von ihm, dann tun wir es auch dadurch, dass wir Barmherzigkeit üben, ausstrahlen, an den Tag legen sozusagen. Und was bedeutet das nun? Barmherzigkeit zu üben, Mitleid zu zeigen, Gott und den Nächsten zu lieben. Wie hängt das alles miteinander zusammen und wie manifestiert sich das in unserem Leben? Nun schauen wir uns einmal das berühmte Gleichnis von dem barmherzigen Samariter an in Lukas Kapitel 10. Es ist interessant, im Deutschen reden wir vom barmherzigen Samariter. In den englischen Bibeln wird von dem guten Samariter gesprochen, aber es geht in der Tat um Barmherzigkeit. Lukas Kapitel 10. Und sehen wir einmal, was der Zusammenhang ist von diesem Gleichnis. Da lesen wir in Vers 25. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, der versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, ja, was steht im Gesetz geschrieben? Du bist doch ein Gesetzeslehrer, du solltest es ja eigentlich wissen. Was liest du? Und er antwortete und sprach, er hatte dieses theoretische, intellektuelle Wissen, was heute auch viele haben, die können die Bibel lesen, können da gewisse Dinge sehen, aber praktizieren sie es auch in ihrem Leben? Und er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinem Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann gibt Christus dieses Gleichnis und er wählt den Samariter, weil nämlich die Samariter, die hatten keine besonders freundliche Beziehung zu den Juden und umgekehrt, die verachteten sich. Aber er wählt jetzt den Samariter als denjenigen, der demjenigen hilft, der unter die Räuber gefallen war, wohingegen die Juden vorbeigingen, sogar die Leviten, die Priester, die gingen vorbei, die taten nichts für den. Und es heißt hier in Vers 33, ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, da jammerte es ihn. Der hatte Mitleid, der zeigte Barmherzigkeit und es hat er ihn dann verpflegt und auch zugesehen, dass er wieder versorgt wurde. Und dann fragt Christus in Vers 36, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und er sprach, Vers 37, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und da sprach Jesus zu ihm, so gehe hin und tue desgleichen. Sehr wichtig. Das war ja die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben erlangen zu können? Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 23, und in Vers 23 noch etwas mehr über die Barmherzigkeit. Matthäus 23 und Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, er sprach ja mit diesem Schriftgelehrten, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Münze, Dill und Kümmel, die waren sehr genau, die wollten nicht zu wenig geben, aber auch nicht zu viel, musste ganz genau stimmen. Wie zum Beispiel, wenn jemand mir einen Scheck schickt oder der Kirche einen Scheck schickt für den Zehnten, anstelle, sagen wir mal, 20 Dollar zu schicken, nur als Beispiel, dann wird da gesagt 19 Dollar und 95 Cent. Man sollte sich das überlegen, ob das wirklich so die Art und Weise ist, wie man vorgehen sollte. Aber er sagt hier, aber ihr lasst das Wichtigste im Gesetz oder das Wichtigere im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Und Lukas in der Parallelstelle in Kapitel 11 und Vers 42 ergänzt dann auch noch die Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also Christus war nicht da gekommen, um zu sagen, okay, er braucht nicht mehr den Zehnten zu zahlen. Nein, aber es ging um das Wichtigere im Gesetz. Und das Wichtigere im Gesetz, da gehört die Barmherzigkeit hinzu. Auch in Matthäus Kapitel 9 und Vers 13. Matthäus 9 und Vers 13. Da sagt Christus, nachdem er angefeindet wurde, weil er mit Sündern gegessen hat, geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Diese Rituale, darum ging es ihm nicht. Darum darf es uns auch heute nicht gehen. Man hat so den äußeren Schein der Frömmigkeit. Aber man zeigt nicht, wie Gottes Liebe in einem wirkt. Und so heißt es hier, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder, und das sollte ihr heißen, zur Reue oder Umkehr. Aber wir müssen die Barmherzigkeit auch haben, zu verstehen, dass die Sünder ja noch nicht die Wahrheit erkannt haben. Und wie sie heute sündigen, so haben wir in der Vergangenheit gesündigt. Und wir sollten uns ein bisschen auch in ihre Situation hineinversetzen und nicht gleich alles verurteilen und verdammen, wenn man sieht, wer etwas falsch getan hat. Denken wir an uns selbst auch. Christus kam, um Barmherzigkeit zu üben, um Sünder zu rufen zur Reue. Nun, wir tun das heute in der Art und Weise, dass wir das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Und wenn solche Leute, die berufen werden, reagieren und bereuen, dann können sie ebenfalls letztendlich den Heiligen Geist nach der Taufe erhalten. Schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 5 an. Und hier geht es um einen physischen Hohenpriester. Es geht hier nicht um Jesus Christus. Im Buch Hebräer wird ja vielfach eine Unterscheidung getroffen und es wird von dem wahren Hohepriester Christus gesprochen, der natürlich den Dienst der damaligen Hohepriester, die menschlich waren, abgelöst hat. Aber hier geht es um den menschlichen Hohepriester. Und schauen wir uns einmal an, was Paulus dazu zu sagen hat. Hebräer Kapitel 5 und Vers 2. Es geht um diesen menschlichen Hohepriester, er kann mitfühlen oder Mitleid haben mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Und das müssen wir auch verstehen. Wir tragen nach wie vor Schwachheit an uns. Wir machen nach wie vor Dinge, die wir nicht machen sollten. Und wenn wir dann aber andere sehen, die eben auch Dinge machen, die sie nicht machen sollten, seien wir barmherzig. Fühlen wir mit, seien wir mitleidig, sind wir nicht gleich solche, die verurteilen, verdammen, weil sie sagen, ja, das würde ich ja nie tun. Ja, vielleicht würde man das nicht tun, aber vielleicht tut man etwas anderes, was man ebenfalls auch nicht tun sollte. Und so lesen wir ein wenig über den verlorenen Sohn. Ein weiteres Gleichnis, was Christus gebracht hat in Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15. Und auch hier wird es wichtig sein, einmal den Zusammenhang zu sehen. Lukas 15 und fangen wir an in Vers 10 zu lesen. Lukas 15 und Vers 10. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, das heißt der Buße tut, besser der bereut, der umkehrt. Und dann sprach er, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und jetzt spricht er diesen verlorenen Sohn an. Dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der ging weg, hat seine Erbschaft verprasst. Und dann heißt es in Vers 18, wie er über sich nachdenkt, über seine Situation nachdenkt. Und er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße und so weiter und so fort. In Vers 20. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er hatte Mitleid. Er zeigte Barmherzigkeit. Und er lief und fiel um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn spricht wiederum, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und so weiter und so fort. Aber der Vater lässt jetzt ein Fest ausrufen. Aber jetzt kommt der ältere Bruder nach Hause. Und so lesen wir, dass der keineswegs begeistert war von der Reaktion des Vaters. Und der Vater sagte zu ihm in Vers 27, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Der hatte bereut, schauen Sie, der kam zurück. Er hatte seine Sünde anerkannt. Er hatte sie bereut. Aber der Sohn, der andere Bruder, der war keineswegs bereit, diese Reue anzunehmen. Und er wurde jetzt zornig. Und das heißt in Vers 30, dass er sagt, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, also nicht mein Bruder, dein Sohn, da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet, obwohl er Hab und Gut verprasst hat, mit Huren und so weiter und so fort. Vers 32, da sagt der Vater, du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder, also nicht mein Sohn, dein Bruder, der war tot und ist wieder lebendig geworden. War lebendig tot zunächst einmal in seiner Sünde, hat die bereut und wurde dann in diesem Sinne geistlich gesehen lebendig. Aber der Bruder war keineswegs bereit zu vergeben. Er war keineswegs bereit, Mitleid, Barmherzigkeit zu zeigen. Er war keineswegs bereit, die Reue seines Bruders anzunehmen. Wir sehen hier in diesem Gleichnis, dass es um Sünde geht, dass es um Reue geht, dass es um Barmherzigkeit geht, dass es um Vergebung geht, um Mitleid. Alles dies gehört zusammen. Und so möchte ich jetzt ein wenig mit Ihnen ein paar Beispiele durchlesen, die uns zeigen, wie man ohne Barmherzigkeit, ohne Mitleid und ohne den Willen zu vergeben leben kann und was das für Konsequenzen hat. Zunächst einmal im Buch der Sprüche, Kapitel 12. Sprüche, Kapitel 12, und lesen wir Vers 10. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Frevler ist unbarmherzig. Das Herz der Frevler ist unbarmherzig. Selbst wenn es um unsere Tiere geht, der Gerechte, der fühlt mit den Tieren, der lässt die nicht irgendwie verkommen, verhungern, verdursten und was weiß ich. Er erbarmt sich des Viehs, aber nicht das Herz des Frevlers. Der ist noch nicht einmal gegenüber seinen Tieren barmherzig, geschweige denn gegenüber anderen Menschen. Sprüche Kapitel 16, Vers 27. Sprüche 16 und Vers 27. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil. Und auf seinen Lippen ist es wie brennendes Feuer. Schauen Sie, der gräbt dieses Unheil aus, was bedeckt, was begraben worden ist. Der kann es nicht im Boden lassen, sozusagen. Er muss es ausgraben, muss es dann weitertratschen. Anstatt Mitleid zu haben, anstatt Barmherzigkeit zu haben, anstatt zu sagen, okay, das ist in der Vergangenheit, lassen wir es in der Vergangenheit. Nein, ein heilloser Mensch, ein Frevler, der denkt so nicht. Sprüche 17. Sprüche 17 und Vers 9. Hier wird der Gegensatz zum Ausdruck gebracht. Wer Verfehlung zudeckt, begräbt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, ja, der macht Freunde uneins. Das Gleiche findet sich in Sprüche 10 und in Vers 12. Sprüche 10 und Vers 12. Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu, begräbt sie. Ja, wie ist das jetzt praktisch auf uns anzuwenden? Sagen wir mal, in der Vergangenheit hat jemand etwas getan, was nicht richtig war. Er kam dann zu uns, hat gesagt, ihm tut's leid. Und wir haben gesagt, okay, ist vergeben, ist vergessen. Nur leider ist es dann nicht vergeben und vergessen, wenn wir dann anfangen, in der Zukunft wieder auf das zurückzublicken und vielleicht darüber zu sprechen, was in der Vergangenheit geschehen ist, was eigentlich begraben ist. Aber man gräbt es wieder aus. Ich glaube, Erich Kästner war es, der gesagt hat, wenn über eine alte Sache man endlich Gras gewachsen ist, dann kommt irgendein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst. Schauen Sie, es gibt genug Kamele in der Welt. Wir müssen nicht zu diesen Kamelen gehören, wir können anders sein. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und bringen wir nicht immer wieder das Vergangene aufs Trapez. Damit zeigen wir keine Liebe anderen Menschen gegenüber. In Sprüche 19, lesen wir Vers 11. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Interessant, im Original heißt es hier, dass er an der Verfehlung vorübergehen kann. Dieses Vorübergehen, Passover im Englischen, bezieht sich auf Passover. Das Passa, als der Todesengel vorüberging an den Israeliten, die das Blut des Lammes an den Türpfosten hatten. Schauen Sie, das gleiche Prinzip. Wir wollen an der Verfehlung vorübergehen, wenn sie in der Vergangenheit liegt und wenn sie eigentlich bereut ist und nicht mal wieder aufs Trapez gebracht werden sollte. Denken wir auch an eine weitere Stelle im Buch Prediger. Und das geht wieder auf das zurück, was wir eben im Hebräerbrief gelesen haben. Prediger, Kapitel 7 und die Verse 21 und 22. Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, oder die Lutherbibel 2009 schreibt hier, gib auch nicht auf alles Acht, was man sagt, dass du nicht hören musst, wie dein Knecht dir flucht, denn dein Herz weiß, dass du anderen auch oftmals geflucht hast. Mit anderen Worten, denke zurück in dein eigenes Leben und denke, wie du gehandelt hast. Und dann, okay, achtet man nicht unbedingt drauf, was andere über einen sagen. Wenn ich auf alles achten würde, was so Leute über mich sagen oder schreiben, ich hätte nichts weiteres zu tun, als alles das dann zu verdauen und vielleicht dann meine Rechtfertigung abzugeben. Ich habe eine Predigt gegeben über mein Leben vor einiger Zeit und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Darüber hinaus werde ich nicht gehen und die können von mir sagen und schreiben, was sie wollen. Es gibt Schmutzfinken genug auf dem Internet und woanders auch. Aber wie gesagt, nicht auf das achten, was andere über sie sagen. Vor allen Dingen, wenn man auch die Quellen berücksichtigt, wo das herkommt. Im Buch Jakobus, da wird etwas mehr gesagt über unser Verhalten, wie wir uns verhalten sollen und müssen als Christen. In Jakobus Kapitel 2 und in Vers 13. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Aber Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Warum? Warum triumphiert Barmherzigkeit über das Gericht? Wir müssen alle vor den Richterstuhl Christi treten, um Rechenschaft abzulegen von dem, was wir getan haben. Nun, Teil der Antwort findet sich in Psalm 18. Psalm 18, und lesen wir Vers 26. Das heißt hier wiederum in der revidierten Lutherbibel 2017, gegen die Heiligen bist du heilig und gegen die Treuen bist du treu. Aber besser ist übersetzt in der englischen King James Bibel. mit den Barmherzigen erweist du dich als barmherzig. Schauen Sie, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, weil wir selbst, dadurch, dass wir barmherzig sind, Barmherzigkeit von Gott erlangen. Und wir hatten ja bereits schon gesehen, wie der Zusammenhang ist zwischen Barmherzigkeit und Sündenvergebung. Also hier geht es darum, dass wir Barmherzigkeit erlangen. Nun, wir haben gesündigt, aber Gott ist barmherzig und er vergibt uns die Sünde, weil auch wir anderen gegenüber barmherzig gewesen sind. Und das lesen wir auch, genau das Gleiche, in Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5 und Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die berühmten Worte in der Bergpredigt von Christus. Aber sie stehen im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt bereits schon gesehen haben. Wir werden Barmherzigkeit erlangen von Gott, weil wir anderen gegenüber barmherzig sind. Kehren wir zum Buch der Sprüche zurück. Denn Barmherzigkeit führt zur Vergebung von Sünde. Sprüche, Kapitel 28. Sprüche 28 und lesen wir Vers 13. Wer seine Missetat leugnet, oder man kann auch Sünde übersetzen, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt, zu Gott bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Von Gott. Nun auch von dem Nächsten, wenn wir dem Nächsten gegenüber erklären, okay, ich habe gegen dich gefehlt, es tut mir leid, dann kann der Nächste auch dir, ihnen, vergeben und dadurch seine Barmherzigkeit zeigen. So sollte es auch sein. Aber wie gesagt, zunächst einmal müssen wir unsere Sünde bekennen, uns selbst gegenüber bekennen, Gott gegenüber bekennen und natürlich dann auch lassen. Und so werden wir Barmherzigkeit erlangen, Vergebung der Sünde erlangen. Auch in Sprüche Kapitel 16 lesen wir Vers 6. Sprüche 16 und Vers 6. Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt, und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Auch hier eine bessere Übersetzung in der King James Bibel. In Barmherzigkeit und Wahrheit wird Versöhnung Schutz gewähren. Oder man kann auch übersetzen, in Barmherzigkeit und Wahrheit, Versöhnung wird für Schutz gewährt. Es geht hier um die Versöhnung. Es geht um die Versöhnung mit Gott, dem Vater. Wenn wir gesündigt haben, dann ist ein Riss entstanden, eine Sperre zwischen uns und Gott, dem Vater. Die Versöhnung wird herbeigeführt. Wir wissen, dass sie herbeigeführt wird durch das Opfer Jesu Christi, der für uns starb, für die Vergebung unserer Sünden. Aber hier wird von Barmherzigkeit gesprochen. Hier wird von Wahrheit gesprochen. Auch, dass man sich gegenüber selbst wahr ist und sagt, okay, ich habe gesündigt. Und dass man dann auch Barmherzigkeit zeigt, denn dann wird man auch Barmherzigkeit erlangen von Gott. Dann wird man die Versöhnung erlangen mit Gott, dem Vater, die Vergebung der Sünde. Alles dies, wie ich sagte, gehört absolut zusammen. Und jetzt schauen wir uns ein Gleichnis an, das Christus gebracht hat in Matthäus Kapitel 18, wo wiederum gezeigt wird, wie man durch sein Verhalten verhindert, dass man die Barmherzigkeit von Gott erlangt. Matthäus Kapitel 18, und fangen wir an, in Vers 21 zu lesen, denn hier geht es um den Zusammenhang. Es ist vielfach wichtig, wenn man Gleichnisse von Christus liest, dass man zunächst einmal auf den Zusammenhang blickt und sagt, ja, warum hat er das in welchem Zusammenhang gebracht? Und in Matthäus 18 und Vers 21 finden wir die Einführung. Und da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug 7-mal? Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal, aber die Idee ist unbegrenzt, ohne Begrenzung. Und dann gibt er dieses Gleichnis, Vers 23, darum gleicht das Himmelreich einem König, dem uns seinen Knechten abrechnen wollte. Und dann wird ein Knecht vor ihm gebracht und er hat viel geschuldet, er schuldet ihm viel Geld, aber er ist jetzt sehr zerknirscht, sehr traurig, er bittet um Barmherzigkeit, er bittet darum, dass ihm die Schuld erlassen wird. Und da lesen wir in Vers 27. Und da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. So, er hatte also jetzt Erbarmen, er hatte Barmherzigkeit, er hatte Vergebung erlangt. Was tut er jetzt? Jetzt geht er zu einem anderen Mitknecht, der schuldet ihm ein wenig im Vergleich zu dem, was er dem Herrn, dem Meister geschuldet hatte, minimal. Aber er will unbedingt, dass dieser Mitknecht ihm diese Schuld bezahlt und weil er es nicht kann, da übergibt er ihm den Richter oder den Gerichtsvollzieher heutzutage, wie man das so sagen würde. Und damals gab es noch diese sogenannte Haft, dass man dann ins Gefängnis kam, solange wie man die Schuld nicht bezahlt hat und so weiter und so fort. Und das wird jetzt dem Meister mitgeteilt und er wird jetzt sehr erbost über diesen Knecht. Und er sagt in Vers 32, da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast, hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe. Schauen Sie, Erbarmen, Barmherzigkeit, Vergebung, gehört alles zusammen. Und es heißt in Vers 34, sein Herr wurde zornig. Und er beantwortete ihn peinigend, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Aber jetzt der wichtige Satz. Warum gibt Christus dieses Gleichnis? In Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt. An jeder seinem Bruder. Jetzt geht es wieder auf die Situation innerhalb der Kirche. Und es geht darum, dass wir von Herzen vergeben müssen. Nicht nur so oberflächlich und theoretisch für eine gewisse Zeit, aber dann frisst man wieder wie das Kamel das runter, was begraben war, um es wieder ans Licht zu bringen. Nein, wenn man jemandem von Herzen vergibt, wenn man von Herzen Barmherzigkeit und Mitleid zeigt, dann ist das Vergangene vergangen. Und sollte keinerlei Konsequenz mehr für uns haben im Hinblick auf unser Verhalten. Demjenigen gegenüber, der an uns gefehlt hat, aber dann Reue gezeigt hat. Es tut ihm leid. Wie sieht es mit Gott aus? Hat Gott Erbarmen, Mitleid, Barmherzigkeit? Ist er willens zu vergeben? Schauen wir uns ein paar Stellen an, die das sehr, sehr deutlich machen. In Psalm 78. Psalm 78, lesen wir Vers 38. Psalm 78 und Vers 38. Es geht hier darum, dass die Israeliten schwer gegen ihn gesündigt hatten. Vers 38. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht. Und wandte oft seinen Zorn ab und ließ nicht seinen ganzen Grimm an ihnen aus. Vers 39. Denn er dachte daran, dass sie Fleisch sind, ein Hauch, der dahin fährt und nicht wiederkommt, jedenfalls nicht so lange wiederkommt, bis Gott den Menschen nicht auferweckt. Aufgrund seines Mitleids, seiner Barmherzigkeit, vergab er denen, die an ihm gesündigt hatten. Psalm 103. Psalm 103, angefangen in Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Aber auch hier, laut King James Bibel, er ist geduldig und von großer Barmherzigkeit. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade oder Barmherzigkeit wiederum walten über denen, die ihn fürchten. Und sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Die sind dann weg. Die werden nicht wieder aus dem Grab, in das sie hinein beerdigt worden sind, herausgeholt. Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wiederum, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Aber die Umkehrung ist jetzt auch richtig. Wie sich Gott über uns erbarmt, so sollten wir uns als Eltern über unsere Kinder erbarmen. Und wie Gott unsere Sünden von uns tut, so sollten auch wir vergeben. Als Eltern, den Kindern gegenüber, wenn die was falsch gemacht haben und es tut ihnen leid. Und nicht das Vergangene wieder ausgraben und sagen, oh, das hast du aber damals auch schon gemacht. Schauen wir uns einmal eine Stelle im Buch Micha an. Micha, Kapitel 7. Und die Verse 18 und 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils? Auch hier wiederum, wo es heißt, der die Schulden erlässt. Hier das englische Wort passing over, mit anderen Worten, der daran vorübergeht, wie der Todesengel vorüberging. Einen Israeliten. Das heißt dann, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade oder auch an Barmherzigkeit, wie die King James Bibel es bringt. Er wird sich unser wieder erbarmen oder Mitleid haben, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Die sind dann weg. Man holt sie dann aus dem Meer nicht wieder heraus, schauen Sie. Lassen Sie die Vergangenheit ruhen. Das ist der Punkt, auf den es mir heute sehr ankommt. Das zeigt Barmherzigkeit, das zeigt Mitleid, das zeigt den Willen der wahren Vergebung. Im Buch Klagelieder. Das ist ein Buch, das von Jeremia damals geschrieben wurde. Und es bezog sich natürlich auf die Situation damals in Jerusalem, aber es geht auch um eine prophetische Anwendung. Und im Buch Klagelieder, Kapitel 3, da lesen wir in Vers 22. Die Güte des Herrn, auch hier wiederum im Englischen, die Barmherzigkeit des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Und seine Barmherzigkeit, hier könnte man auch übersetzen, sein Mitleid hat noch kein Ende. Versetzen wir uns in die Lage, dass von uns gefordert wird, Barmherzigkeit und Mitleid zu zeigen. Haben wir da eine gewisse Grenze, wo wir sagen, ja, so weit, aber nicht weiter. Auch in Klagelieder Kapitel 3, die Verse 31 und 32. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Es geht jetzt darum, dass er nicht willkürlich uns irgendwie plagt. Es hat schon seinen Grund. Man denke an Hiob. Und das heißt, dass Hiob dies alles erdulden musste. Aber man kann dann, wie Jakobus es sagt, das Endziel von Gott sehen, dass er barmherzig ist, von großer Güte ist. Denn wenn Hiob seine Selbstgerechtigkeit nicht erkannt hätte, dann könnte er nicht ins Reich Gottes kommen. Aber er wird im Reich Gottes sein, wie auch David im Reich Gottes sein wird, nachdem er bereut hat, die Sünden, die er begangen hat. Das zeigt Gottes Barmherzigkeit. Und hier wird das deutlich im Buch Klagelieder dargestellt. Es gibt eine weitere Stelle im Buch Nehemia. Nehemia, Kapitel 9. Das findet sich ja nach Chronik, dann kommt Esra und dann kommt Nehemia und dann kommt Esther. Nehemia, Kapitel 9. Und lesen wir Vers 17. Es heißt zunächst einmal, die weigerten sich zu hören. Die gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und setzten sich in den Kopf, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Jetzt sagt Gott, jetzt ist es vorbei. Mit meiner Barmherzigkeit. Nein. Aber du bist ein Gott, der vergibt, besser, der bereit ist zur Vergebung. Gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und du verließest sie nicht. Selbst in unseren Kämpfen. Selbst wenn wir straucheln, wenn wir fallen, niederfallen, Gott ist immer noch da, um uns wieder aufzuheben, wenn wir seine Hilfe wollen. Das zeigt Gottes große Barmherzigkeit, seinen Willen, uns zu vergeben. Natürlich müssen wir unseren Teil tun. Wir müssen natürlich bereuen, wir müssen uns natürlich auf Gott verlassen und sagen, okay, ich will aber jetzt nicht mehr weiter von dir abfallen oder straucheln, sondern ich will weiter diesen Weg mit dir gehen. Im Buch Daniel, Kapitel 9, lesen wir Vers 9. Daniel, Kapitel 9 und Vers 9. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Schauen Sie, wie beides zusammengehört. Barmherzigkeit führt zur Vergebung. Man kann nicht wirklich richtig vergeben, wenn man keine Barmherzigkeit hat, kein Mitgefühl hat, wenn uns total egal ist, was die andere Person tut, weil uns die andere Person egal ist. Dann kann man vielleicht sagen, ja, okay, ich vergebe dir, aber es ist dann wirklich in Wahrheit gar nicht der Fall. Psalm 51. Psalm 51 und lesen wir Vers 3. Psalm 51 und Vers 3. Das ist jetzt David, nachdem er schwer gesündigt hat, mit dem Ehebruch und dann mit dem Mord an Uriah, dem Ehemann von Bathseba, mit der David da jetzt falsche Dinge tat, mit der er dann schlief und so weiter und so fort. Vers 3. Nachdem er erkannt hatte, was er getan hatte, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Oder auch hier besser übersetzt, Gott sei mir barmherzig nach deiner Freundlichkeit und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wiederum. Gott ist barmherzig und er ist willens zur Vergebung aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und wir sollen werden, wie Gott ist. Psalm, oder vielmehr jetzt Jesaja Kapitel 55. Jesaja 55 und lesen wir die Verse 6 und 7. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Und wir hatten gerade gesehen, Gott ist nach wie vor da. Aber wir müssen ihn auch suchen, wir müssen ihn auch finden, wir müssen auch zu ihm beten, wir müssen auch um seine Hilfe bitten. Der Gottlose lasse von seinem Wege, Vers 7, und der Übeltäter von seinen Gedanken, und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Und wir müssen das Gleiche tun. Wenn jemand die Kirche Gottes verlässt und er will jetzt zurückkommen, er oder sie, und wirklich in Reue, dann müssen wir diese Person von Herzen wieder aufnehmen. Nun, die Person hat aber schon so oft gefehlt, da können wir ja insoweit gar nicht mehr Mitleid und Barmherzigkeit zeigen. Was hat Christus dem Petrus gesagt? Wie oft musst du deinen Bruder vergeben? 7-mal, noch nicht einmal genug. Und so heißt es hier, der Gottlose lasse von seinem Wege, der Übeltäter von seinen Gedanken, bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken, Vers 8, sind nicht eure Gedanken, unsere Gedanken sind vielleicht, ja, das ist jetzt genug. Meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch seine Wege höher als eure Wege. Und seine oder meine Gedanken, sagt Gott hier, als eure Gedanken. Bei Gott ist viel Erbarmen. Bei Gott ist viel Vergebung. Bei Gott ist viel Mitleid. Er gedenkt unserer, wissend, dass wir Staub sind, dass wir von uns alleine solche Dinge gar nicht bewerkstelligen könnten. Lukas Kapitel 6. Da macht Christus eine weitere fundamentale Aussage. Und auch wiederum wichtig ist der Zusammenhang. Lukas Kapitel 6. Lesen wir angefangen in Vers 35. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes, Leid ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, hier der Zusammenhang. Den anderen lieben, dem anderen Gutes tun, auch wenn der andere unser, in Anführungszeichen, Feind ist, wie der barmherzige Samariter dem Juden geholfen hatte, unter die Räuber gefallen war. Seid barmherzig, Vers 36, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, auch hier der Zusammenhang, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, und so wird euch vergeben. Schauen Sie, die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit, die Vergebung, alles gehört zusammen, ist ein Paket sozusagen. So wollen wir uns dann kurz unterhalten über die Frage, wie man dann barmherzig ist, Barmherzigkeit zeigt, mit welcher Haltung, welcher Einstellung und was das für Konsequenzen hat. Oder zumindest haben muss. In Hosea, kehren wir zum Buch Hosea zurück, Hosea Kapitel 10. Hosea Kapitel 10 und lesen wir Vers 12. Da heißt es hier, sehet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Oder wie die King James Bibel es bringt, sehet Gerechtigkeit und erntet in Barmherzigkeit. Gerechtigkeit führt zu Gottes Barmherzigkeit, die er uns geben wird. Denn keiner ist da, der nur gerecht ist und nicht auch hin und wieder sündigt. Micha Kapitel 6 und Vers 8. Micha 6 und Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, und es heißt dir Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Aber, auch hier sollte es übersetzt werden, Gottes Wort halten oder Recht tun, Güte oder Barmherzigkeit üben, und demütig sein vor deinem Gott. Oder man kann sogar auch übersetzen, Recht tun, Barmherzigkeit lieben und demütig sein vor deinem Gott. Es geht darum, dass man die Barmherzigkeit lieben muss. Man ist nicht barmherzig aus Routine heraus. Das heißt ja auch, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, nicht jemand, der aus Zwang gibt. Das Gleiche gilt für die Barmherzigkeit. Man tut es nicht aus Zwang. Man tut es, weil man es tun will, weil man Gefallen daran hat, anderen gegenüber barmherzig zu sein. Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12 und Vers 8. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Hier wiederum, man tut es mit Freude. Man tut es, weil man es tun will, weil man sich darüber freut, es tun zu können. Das muss unsere Einstellung sein. Wiederum, Sprüche Kapitel 14. Sprüche Kapitel 14 und lesen wir zunächst einmal Vers 21. Sprüche 14. Und Vers 21. Wer seinen Nächsten verachtet, der versündigt sich. Wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Warum wohl dem, oder glücklich ist, wie es auch übersetzt werden kann, der sich des Elenden erbarmt. Warum ist er glücklich? Warum wird da ein Segen ausgesprochen für diese Person? In Sprüche 14, Vers 31. Wer dem Geringen Gewalt tut, der lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Man ehrt Gott, wenn man sich des Bedürftigen erbarmt, was immer die Notlage sein mag. Wie ich sagte, wohl dem, der das tut, weil jemand, der Barmherzigkeit zeigt, der Erbarmen zeigt für den Nächsten, der wird auch Barmherzigkeit erlangen. Und der wird auch Erbarmen finden bei Gott. Auch in Psalm 37 und Vers 21. Psalm 37 und Vers 21. Der Frevler muss borgen und bezahlt nicht. Mit anderen Worten, er borgt sich etwas, aber er gibt es dann nicht zurück. Das ist mir auch schon des Öfteren passiert, wo ich dann Sachen ausgeliehen habe und dann hörte ich nie mehr was davon, als ich dann gefragt habe, ja, wo sind die Sachen? Ach, habe ich nie erhalten oder ach, die habe ich verloren. Der Gerechte ist barmherzig und gibt, heißt es hier aber weiter. Wir sind in der Lage, als barmherzige Menschen zu geben, weil uns Gott segnet. Weil wir etwas haben, was wir geben können, was wir mit anderen teilen können. Und wir sehen das nicht nur als etwas an, was uns gehört und das ist jetzt mein und da mit jemand darf kein anderer dran oder was immer und dem kann ich das nicht mitgeben. Nein, nein, das ist nicht die Einstellung. In Matthäus 14 und Vers 14 wird uns gezeigt, wie Christus die Sache sah. Matthäus 14 und Vers 14. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Es geht um die Speisung der 5000 zunächst einmal auch hier. Aber bevor er das tat, er sah die große Menge. Und was tat er? Sie jammerten ihn, oder er hatte Mitleid mit ihnen, wie die Mengebibel es bringt, und er heilte ihre Kranken. Als Konsequenz seines Mitleids heilte er die Kranken. Nun, heute ist es so, dass wir auch mit der richtigen Einstellung das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen müssen, weil wir Mitleid haben mit den Menschen. Die sind heutige, genau wie damals, Menschen, die haben keinen Hirten, die sind total zerstreut, die wissen nicht wohin, wissen nicht, was sie denken sollen. Wir verkündigen die Wahrheit. Nun, es liegt natürlich an den Menschen, sie entweder zu akzeptieren oder abzulehnen, das ist dann nicht mehr unsere Verantwortung, aber wir tun es zumindest, weil wir das Beste für die Menschen wollen. Wie uns damals die Wahrheit verkündigt worden ist und wir die Wahrheit angenommen haben und jetzt in Gottes Kirche sind, so möchten wir natürlich auch, dass andere die Wahrheit akzeptieren. Aber das liegt bei Gott. Es geht nicht darum, dass wir jetzt anfangen sollten, andere bekehren zu wollen. Das können wir ohnehin nicht. Gott kann die Menschen bekehren. Aber es heißt, das Evangelium wird gepredigt werden. Reue wird gepredigt werden. Und die, die es annehmen, die kommen dann zur Reue. Und letztendlich zur Taufe und erhalten den Heiligen Geist. Das ist der Prozess. Aber wir müssen mit der richtigen Einstellung, der richtigen Motivation an die Sache herangehen. Und so möchte ich jetzt zum Abschluss noch ein paar Punkte Ihnen mit auf den Weg geben, um zu zeigen, wie wichtig Barmherzigkeit ist. Die richtige Barmherzigkeit, die wir alle haben müssen. Und zunächst einmal wussten Sie, dass Barmherzigkeit Produkt göttlicher Weisheit ist. Gott in seiner Weisheit sagt uns, ihr sollt barmherzig sein. Dämonen in ihrer Weisheit sagen uns, nein, nein, ihr müsst selbstsüchtig sein. Das gehen euch die anderen Menschen an. Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3. Und lesen wir den Zusammenhang auch wiederum. Hier fangen wir mit Vers 13 an. Wer ist weise und klug unter euch? der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, sie ist menschlich, sie ist teuflisch. Was ist teuflisch? Neid, Streit, der Wahrheit zuwider lügen und so weiter und so fort. Vers 16. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Deswegen sollen wir uns vom Streit fernhalten. Aufhören zu streiten, bevor der Streit beginnt, sozusagen. Aber jetzt Vers 17. Die Weisheit aber von oben her, also von Gott, die ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, lässt sich belehren, lässt sich ermahnen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Schauen Sie, reich an Barmherzigkeit zu sein, ist eine göttliche Weisheit, der wir folgen müssen. Und wiederum, Barmherzigkeit tut uns selbst gut. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 11 an. Sprüche Kapitel 11, Vers 17. Ein barmherziger Mann nützt auch sich selber. Oder wie die Lutherbibel 2009 bringt, tut sich selber Gutes. Aber ein Herzloser, also auch Unbarmherziger, schneidet sich ins eigene Fleisch. Warum ist das der Fall? Wie ich sagte, seid barmherzig und ihr werdet selbst Barmherzigkeit erlangen. Man tut sich selbst damit etwas Gutes an. Offensichtlich. Aber wenn man sich ins eigene Fleisch schneidet, bedeutet dies, man ist unbarmherzig und wird dann auch keine Barmherzigkeit erlangen. Und so müssen wir uns an Gott wenden. Und so müssen wir von Gott seine Barmherzigkeit erhalten. Es geht nicht um unsere Barmherzigkeit, um die menschliche Barmherzigkeit. Wir haben gesehen, in der Welt gibt es sie so gut wie nicht. Nein, es geht um die göttliche Barmherzigkeit, die aus tiefstem Herzen herauskommt, die sich in unserem Leben manifestiert, die man liebt. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 18 das berühmte Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Und die gingen beide hinauf zu beten. Und der Pharisäer, der war sehr stolz darüber, dass er ja ein sündenloser Mensch war. Der tat alles so richtig, von den Ritualen her gesehen und so weiter und so fort. Vers 13. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, schlug an seine eigene Brust und sprach, Gott sei mir, wie es heißen soll, dem Sünder gnädig oder auch, Gott sei mir, dem Sünder gegenüber, barmherzig, wie es die englische Bibel bringt. Sei mir gegenüber barmherzig, mir, dem Sünder. Ich bin der größte Sünder der Welt sozusagen, wie auch Paulus es mal zum Ausdruck gebracht hat. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, aber ich brauche deine Barmherzigkeit. So bitte Gott, gib mir deine Barmherzigkeit. Sei mir gegenüber barmherzig. Vergib mir meine Sünden. Was sagt Christus? Er sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Gerechtfertigt, weil seine Sünde vergeben worden ist. Aber der andere, der ging nicht gerechtfertigt in sein Haus, weil der hatte gar keine Motivation zur Sündenvergebung, weil er dachte, ja, brauche ich ja gar nicht. Bin ja gerecht genug. Schauen Sie, wir bitten Gott um seine Barmherzigkeit und damit um seine Vergebung. Und so lesen wir etwas im Judasbrief vor dem Buch der Offenbarung. Im ersten Kapitel, aber Judas hat nur ein Kapitel. Aber lesen wir Vers 21. Judas, Vers 21. Bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit oder ersehnt die Barmherzigkeit, was für eine Barmherzigkeit, unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Wir brauchen Gottes Barmherzigkeit, die wir dann anwenden müssen in unserem Leben, um das ewige Leben erlangen zu können. Und so lesen wir im Abschluss Und zum Abschluss, Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1 und Vers 50. Gottes Barmherzigkeit, wie es heißt, seine Barmherzigkeit, die währet für und für bei denen, die ihn fürchten, die ihn respektieren, die ihn als ihren Gott anerkennen, die den Weg Gottes gehen wollen, auch wenn sie nur wieder straucheln. Denn Gottes Barmherzigkeit, die währet für und für. Die nimmt nicht ab, solange wir uns auf dem richtigen Wege befinden und den richtigen Weg gehen wollen und uns an Gott wenden für Hilfe. Und wie wir von Gott Barmherzigkeit erlangen können und auch erlangen werden, jedes Mal, wenn wir straucheln, ihn bitten, uns zu vergeben, ihm bitten, uns weiterhin seine Kraft zu geben, wie das geschehen wird, so müssen auch wir unsere Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber und ganz besonders den Geschwistern der Kirche manifestieren, müssen sie zeigen. Denn wenn wir dies tun, wenn wir diese Barmherzigkeit üben, dann werden auch wir von Gott Barmherzigkeit erlangen, wenn wir sie nötig haben. Und wann haben wir sie nicht nötig? So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.